Der Crash-Prophet Marc Friedrich hat den Ökonom Heiner Flassbeck eingeladen, um darüber zu diskutieren, ob die zweite Inflationswelle droht, Bitcoin nicht eine gute Alternative zum Geldsystem wäre und der Staat seine Schulden denn eigentlich zurückzahlen kann. Und wir schauen uns mal an, was Heiner Flassbeck besonnen auf Marc Friedrich geantwortet hat. Und damit hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video blicken wir auf das Streitgespräch zwischen dem Ökonomen Heiner Flassbeck und dem Crash-Propheten Marc Friedrich auf seinem gleichnamigen Kanal. Marc Friedrich, erstmal will ich ihn loben, finde ich gut, dass er diese Art von Streitgespräch führt, ja, immer wieder mal. Er hat auch ein Interview mit Ricarda Lang beispielsweise, obwohl das natürlich, also weder Heiner Flassbeck noch Ricarda Lang irgendwie zu seiner Ausrichtung, zu seiner Ideologie, zu seiner Weltsicht, zu seinen politischen Überzeugungen, zu seinen ökonomischen Überzeugungen passt. Aber ist ja erstmal lobenswert, dass er auch dort die Plattform anbietet. Gleichwohl merkt man immer wieder bei der Fragestellung, dass er Heiner Flassbeck, seine wilden Thesen aufdrängen will. Schauen wir uns gleich in Ruhe an. Bevor wir dazu kommen, möchte ich euch einmal hinweisen auf meinen Online-Kurs MMT für Einsteiger. In 7,5 Stunden Videomaterial erkläre ich die wichtigsten Sachen, die man über unser Geld- und Wirtschaftssystem wissen muss. Beispielsweise, was macht eigentlich eine Zentralbank? Woher bekommt der Staat sein Geld? Was sind eigentlich Staatsanleihen? Wofür genau sind Steuern da? Nein, nicht nur für Staatseinnahmen und vieles mehr. Den gibt es rabattiert für 12,99 Euro im Moment. Über 6.000 Teilnehmer gibt es schon, im Schnitt 4,5 Sterne. Ich freue mich immer wieder über die Rückmeldung, dass Leute damit nochmal tiefer eingestiegen sind. Da sind auch nicht auch Sachen erklärt, die wir hier in den YouTube-Videos, weil sie so prämissenlastig sind, überhaupt nicht in der Kürze der Zeit hinbekommen. Das heißt, wenn ihr, weil das jetzt zu diesem Video passt, beim Thema Geldsystem noch tiefer einsteigen wollt, checkt den Online-Kurs gerne ab. 7,5 Stunden für 12,99 Euro. Link packe ich euch natürlich in die Videobeschreibung. Und damit starten wir rein ins Video und fangen an bei der Frage, das Gespräch lief zu dem Zeitpunkt schon eine halbe Stunde, ob Heiner Flassbeck denn eine zweite Inflationswelle befürchtet.
Bei den Schulden sehe ich es natürlich anders, wie Sie ja wissen. Wir sehen ja Rekordstaatsverschuldung weltweit. Wir sehen jetzt sogar die Notenbanken.
Sorry, dass ich jetzt schon rein muss. Also globale Verschuldung, ne? Es nutzt er immer, weil es ist eine größere Zahl, als zum Beispiel nur der Schuldenstand Deutschlands. Nur globale Staatsverschuldung, manchmal werden auch alle globalen Schulden erwähnt, ist dann noch dümmer, hat natürlich 0,0 Aussagekraft, weil man unterscheidet nicht, welches Land, welche Bedingungen, hat es eine eigene Währung, sind es Fremdwährungsschulden und noch dümmer ist natürlich dieses, oh, die Welt ist verschuldet. Ja, bei wem ist die Welt denn verschuldet? Bei Mars, beim Pluto, beim Saturn? Nee, natürlich bei sich selber. Die Schulden des einen sind die Vermögen des anderen, die Nettoschulden der Welt. Man also alle Nettogeldvermögen, alle Nettogeldschulden, voneinander abzieht, kommt man auf, manchmal mache ich das als Testfrage, wenn ich Vorträge halte, und da kommt natürlich eine große Zahl, die die Leute irgendwie erwähnen. Nein, die Zahl ist natürlich genau gleich Null. Ne? Wenn Schulden gleich Vermögen, reine Logik, ne? Beide zwei Seiten einer Medaille, da muss natürlich, wenn man das aufsaldiert, das Ganze zu Null sich addieren. Aber das ist schon der erste Trick, ja, immer über globale Schulden sprechen. Oh, wie groß die Welt, oh Gott, der Schuldensumpf. Ja, er hat Null Informationsgehalt.
Senken die Zinsen wieder, befürchten Sie nicht, dass hier jetzt eine zweite Inflationswelle vorangetrieben wird, die dann praktisch nochmal die Assetklassen, also Aktienmärkte, ich meine Gold ist auf einem Allzeithoch, Bitcoin und so weiter in die Höhe schnellen lassen und dann auch eine zweite Inflationswelle auslösen, vielleicht wie in den 70ern und damit die Not in der breiten Bevölkerung weiter erhöhen, weil die Schuldenstände sind hoch, die Zinsen können gar nicht so lange hoch bleiben, das haben Sie auch richtig prognostiziert, dass die Zinsen gesenkt werden müssen, das habe ich auch gesagt und siehe da, jetzt drücken Sie wieder aufs Gaspedal China.
Allerdings aus völlig anderen Gründen, ne? Muss man mal festhalten. Das ist also, muss man wirklich aufpassen. Das ist toxisch, wie er versucht, Heiner Flassbeck seine Position unterzujubeln. Denn Marc Friedrich hat gesagt, die Zinsen dürfen nicht lange hoch sein, weil die Länder sich das wegen der hohen Staatsschulden nicht leisten können, weil sonst die Zinskosten zu hoch sind. Heiner Flassbeck hat gesagt, die Zentralbank muss die Zinsen wieder senken, denn die helfen nicht gegen den Preisschock, den wir hatten. Und es ist keine Inflation, sondern ein Preisschock. Und es wird wieder schnell vergehen. Siehe da, es ist wieder schnell vergangen. Also völlig unterschiedliche Argumentationen für die gleiche Position, nämlich dass die EZB die Zinsen wieder senken wird.
China senkt und stimuliert nochmal die Amerikaner genauso. Also Quantitative Easing ist zurück bei Rekordschulden und die Inflation ist noch nicht wirklich ausgekuriert. Kommt jetzt die zweite Inflationswelle? Wie sehen Sie das? Und die nächste
Inflation ist noch nicht auskuriert, was auch immer das bedeuten soll. Denn also die Inflationsrate ist wieder komplett auf Zielniveau. Was stimmt, ist, dass die Preise noch nicht wieder auf altem Niveau sind. Da werden sie aber auch nicht hinkommen. Na? Den Zahn kann man jedem ziehen, denn alles andere hat sich auch an das höhere Niveau angepasst. Die Löhne, wenn auch noch nicht ganz, aber bald, ja, bei der Einkommenssteuer wurde das berücksichtigt, bei den Sozialleistungen wurde das höhere Preisniveau berücksichtigt. Das heißt, wenn jetzt noch ein bisschen die Löhne steigen, dann ist irgendwann der Kaufkraftverlust ausgeglichen und dann geht es einfach in der Volkswirtschaft, in der Marktwirtschaft bei höherem Preisniveau weiter, ohne Inflation. Inflation meint ja die Veränderung des Preisniveaus, ja, und einen dynamischen Prozess, nicht die Höhe des Preisniveaus, ja, also ist das absolut hoch oder niedrig.
Die Frage, die ich dann ansetzen würde, ist natürlich über unser Schuldgeldsystem, müssen wir dann auch gleich nochmal reden. Aber jetzt erstmal die Frage an Sie, haben Sie keine Angst, dass die Inflationswelle jetzt wieder kommt?
Nein, habe ich überhaupt nicht. Nein. Erstmal, wir haben jetzt über Aktienmärkte und so, da stimme ich überein, das wird jetzt wieder Kollateraleffekte haben an Aktienmärkten, die sehr unschön sind, aber solange.
Ja, kommt drauf an, wenn sie nicht investiert sind, dann ist es unschön.
Ja, das ist gut. Okay, gut. Natürlich. Aber es wird auch nicht für ewig gehen. Aber der Punkt ist, wir haben uns in eine Situation hinein manövriert, in der es im Moment, ich habe es ja vorhin schon erklärt, keine andere Lösung gibt als die staatlichen Schulden. So. Man kann jetzt natürlich fragen, wie kommen wir da wieder raus? Habe ich mich natürlich in meinem Buch auch gefragt. Und was ist die eigentliche Lösung? Die andere Lösung ist, wir müssen die Unternehmen wieder dahin bringen, dass sie sich verschulden. Ne? Wie gesagt, einer muss sich immer verschulden. Wir werden den privaten Haushalten das Sparen nicht abgewöhnen können. Und deswegen müssen wir die Unternehmen. Wie kriegen wir die Unternehmen dahin? Und da brauchen wir einen völlig anderen Kulturwandel. Ich habe es ja schon erwähnt. Shareholder Value und all diese Dinge, die dazu geführt haben, dass man bei den Unternehmen auf die Quartalszahlen guckt, wie der Teufel, und glaubt, man müsse jedes Quartal Gewinne vorweisen. Das ist damit nicht kompatibel. Ne? Es ist auch vieles andere nicht kompatibel. Wir brauchen einfach wieder eine größere, schrecklich für die Klimaleute, wenn ich das jetzt sage, eine größere Nachfragedynamik. Ne? Wenn man wie in den 60er Jahren eine gewaltige Nachfragedynamik hat, und in den 70er Jahren hatten wir das ja auch noch, und die erster Linie von den privaten Haushalten kommen, weil die Einkommen steigen, im Zuge mit steigender Produktivität natürlich, immer ganz vernünftig, dann kriegt man Unternehmen dazu, wirklich in diese Dynamik hinein zu investieren. Ne? Und der einzige Weg, den die Marktwirtschaft kennt, um dieses Problem der staatlichen Schulden zu lösen, ist genau dieser. Nur der ist durch so viele Dinge verbaut bei uns im Moment. Ne? Durch die Geldpolitik, durch die Klimapolitik, durch viele Blockaden, die neoklassischen Ökonomen schaffen bei den Löhnen, weil sie Angst haben, die Löhne könnten zu stark steigen. Ne? Wir brauchen vernünftig steigende Löhne. Löhne, die immer wirklich mit der Produktivität steigen und die Unternehmen auch zwingen, sich anzupassen. Dann kriegen sie Investitionstätigkeit, dann müssen die Unternehmen sich verschulden und dann kann der Staat sich mal zurücklehnen und sagen, jetzt mache ich mal halblang.
Aber all diese Bedingungen sind leider nicht erfüllt, ja. Also Unternehmen in Deutschland und Unternehmensverbände heulen groß auf, weil ja die Löhne zu teuer seien, wehren sich dagegen, dass der Mindestlohn steigt. Also gegen all diese Bedingungen, die dazu führen, dass sie mal wieder kräftig investieren, ja, wehren sie sich auch selbst. Ganz unabhängig davon, dass aus einer Krise heraus die Unternehmen, und das betriebswirtschaftlich einfach rational, versuchen, ihr Pulver trocken zu halten. Ja, also, wenn die nicht davon ausgehen, dass die Auftragsbücher voller werden, dann investieren sie auch nicht. Ja, sie machen vielleicht Ersatzinvestitionen, eine Maschine geht kaputt, sie kaufen eine neue, aber eben nicht eine zusätzliche. Warum auch, wenn es die Auftragsbücher ja nicht hergeben? Ja, das heißt, aus einer Krise heraus muss man erstmal mit öffentlichen Investitionen das ganze Ding in Gang bekommen, damit dann die privaten Investitionen dem folgen. Im Übrigen ist das genau das, was in den USA passiert, was erfolgreich passiert ist. Und wenn man es mal vergleicht, private Investitionen, Deutschland, Frankreich, USA, dann wird es peinlich. ich such's mal eben raus, hier vor ein paar Tagen von Jens Südekum auf Twitter gepostet, ist eine Infografik. Und zwar 2019 als Ausgangspunkt werden hier verglichen die privaten Investitionen von Deutschland, Frankreich und den USA. Und siehe da, Frankreich und den USA sind die privaten Investitionen 20% fast, ja. 20%, bei den USA sogar ein bisschen mehr, bei Frankreich fast, über dem Niveau von 2019 und bei in Deutschland irgendwie also 2-3 Prozentpunktchen höher. Das ist natürlich ein großes Problem. Die große Frage, was haben Frankreich und die USA anders gemacht? Ja, bei denen läuft auch die Wirtschaft wieder, ne? Und warum? Naja, die haben halt für Nachfrage gesorgt. Die haben halt auch erstmal mehr öffentliche Schulden gemacht und dann sind die privaten nachgezogen. Man sieht ja sogar bei Frankreich, das ist besonders krass, die sind erstmal während Corona genauso abgeschmiert wie die Deutschen, aber danach viel besser da rausgekommen. Ne? Tja. Aber wir fühlen uns ja immer im Recht, nur weil Frankreich und USA höhere Schuldenstände haben als wir.
Das haben wir alles nicht. Das haben wir auch in den USA nicht. Haben wir auch in den USA nicht. Auch dort haben wir eine massive Ungleichheit bei der Einkommensverteilung, die verhindert, dass die Massen sozusagen ihre Kaufkraft umsetzen und die zu starker Investitionstätigkeit führt. Und dann muss der Staat in die Lücke springen. Dann geht es nur noch mit dem Staat, ne? Es gibt logisch keine andere Lösung. Geht es nur noch mit dem Staat? Nur, da kann man dann sehen, wie man will. Man kann sagen, die Schuldenquoten werden weiter steigen. Ich bin überzeugt davon, wir werden 200% sehen, wir werden 300% sehen. Da geht die Welt auch noch nicht von unter. Die geht überhaupt nicht davon unter. Die treibt auch nicht die Inflation an, weil es gibt ja keine Nachfragedynamik. Der Staat ist ja sozusagen immer nur der Nachfrager der letzten Stunde, das Last Resort, sagt man in Englisch. Also der Nachfrager, der nur hineingeht, wenn es so schwach ist, dass wieder einer hineingehen muss. Man kriegt keinen Boom mehr hin, man kriegt keine wirkliche Dynamik hin.
Sehen wir die Inflation nicht in der Entwertung der Papierwährungen? Also wenn Sie gucken, der Euro seit Einführung jetzt gegenüber Gold über 96% Kaufkraft verloren, weil es Rekordhoch in Gold, Rekordhoch an den Aktienmärkten, Rekordhoch bei Bitcoin und so weiter, bedeutet doch im Umkehrschluss ein Allzeittief beim Euro, bei den Papierwährungen, beim Yen, beim Euro. Also die Menschen werden ja enteignet dadurch, dass ihnen die Kaufkraft genommen wird und sie sich immer weniger leisten können.
Ja, nein, die Kaufkraft wird ihnen genommen durch den Druck auf die Löhne, den wir hatten. Wir haben in den 2010er Jahren, ne, das kann man auch in meinem Buch nachlesen, 2010er Jahren haben wir durchschnittlich Lohnerhöhungen in Europa gehabt, ganz in der EWU, gehabt von in der Größenordnung 1,% irgendwas. Das ist viel zu wenig, ne? Wir brauchen 3,5% oder so, um die Produktivität zu pushen. Es geht tatsächlich nur, wenn durch hohe Investitionstätigkeit die Unternehmen die Produktivität pushen. Aber das kommt nur dann, wenn ich tatsächlich immer so an der Klippe fahre, ne? Aber mit hoher Dynamik an der Klippe.
Warum 3,5? Ja, zwei schon Zielinflation sind und Produktivitätswachstum ungefähr ein, in Deutschland zuletzt deutlich weniger, aber Löhne gelten als Produktivitätspeitsche. Warum? Wenn Arbeit teurer wird, ist das ein Anreiz für Unternehmen, Arbeit durch Automatisierung, durch Roboter, durch Maschinen, was auch immer zu ersetzen, was dann produktiver wird und dann einen Produktivitätssprung auslöst. Ja? Das Gegenteil wird häufig gesehen. Die Arbeitgeber wehren sich alle vor höheren Löhnen. Ja? Gleichzeitig wird aber überall beklagt, irgendwie, es gibt kein Produktivitätswachstum. Ja, das eine hängt halt mit dem anderen zusammen.
Es gibt keinen Weg, sozusagen die Volkswirtschaft auf ein ganz ruhiges Gleis zu setzen und sagen, ich fahre jetzt mal mit 2% für die Ewigkeit. Das gibt's leider nicht. Ne? Wir müssen immer das Risiko eingehen, dass wir da ein bisschen auf der Klippe fahren. Und die Klippe heißt dann schon, dass es mal inflationär werden kann. Aber es wird nicht wie in den 70er Jahren, habe ich auch miterlebt, da waren die Bedingungen völlig anders. Ja, da waren die Bedingungen so, also das würde ich Ihnen vielleicht noch sagen. In den 70er Jahren waren die Bedingungen so, dass wir hohe Inflation gekriegt haben. Warum? Nun, weil wir schon über der Klippe waren, sozusagen, weil wir Vollbeschäftigung hatten. Es gab ja in Deutschland, Anfang der 70er Jahre, als ich studiert habe, gab es in Deutschland 1 Million offene Stellen und 100.000 Arbeitslose. Ne? Stellen Sie mal vor, 10-1. Heute haben wir 5 Millionen Arbeitslose und 700.000 offene Stellen. Völlig lächerlich.
krass, ne? Wenn man sich mal überlegt, wie umgekehrt da die Verhältnisse waren. Und heute haben wir dazu noch dann die Erzählung vom Arbeitskräftemangel, ja? Bei 3,6 Millionen offiziellen Arbeitslosen, wenn man noch unfreiwillige Teilzeit dazu rechnet, diejenigen, die zum Beispiel auf Arbeitserlaubnis etc. warten, da kommt man ungefähr auf diese 5 Millionen. Und gleichzeitig haben wir eben diese 700.000 offenen gemeldeten Stellen bei der Arbeitsagentur. Wenn man noch die Umfragewerte von dem Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, IAB, was wiederum zur Arbeitsagentur gehört, mit dazu nimmt, dann kommt man auf, was war es zuletzt, 1,3 Millionen offene Stellen, aber trotzdem nochmal dieses Verhältnis, ja. Also Flassbeck erzählt von 70er Jahren, 10 zu 1, ein Arbeitslose auf 10 offene Stellen und heute andersrum. Ja? Heute sind es dann, selbst wenn wir die Zahlen jetzt mal nehmen, 3, 4, 5, vielleicht eine Handvoll also gerundet an Leuten pro offene Stelle. Also komplett andersrum. Und das macht natürlich auch was mit den Leuten, das macht auch was mit den Gewerkschaften, das macht ja was mit der ganzen Arbeitnehmerschaft, dass sie eben an deutlich weniger Macht hat, als sie damals hatte. Vielleicht gewinnt sie das in Zukunft, aber ja. Wichtig ist der Punkt, den er vorher gemacht hat. Und zwar ist das ein sehr ehrlicher Punkt. Einer, den ich auch immer wieder mache. Nämlich, es gibt natürlich ein Konfliktverhältnis zwischen Vollbeschäftigung, die Wirtschaft ist voll ausgelastet, wir haben quasi maximalen Wohlstandszugewinn, weil wir alle unsere Ressourcen nutzen, zumindest ökonomisch, und der Gefahr, dass das zu Bottlenecks führt, dass das die Inflation, die nachfrageseitig die Inflation ein bisschen treibt. Ja, weil die Unternehmen volle Auftragsbücher haben, nicht mehr produzieren können und dann sagen, dann können wir die Gewinne noch erhöhen, indem wir die Preise steigern. Ja, das ist ein Konfliktverhältnis, ein Spannungsverhältnis. Aber in den letzten 20, 30 Jahren haben wir das so austariert, dass wir ganz, ganz viele Ressourcen ungenutzt lassen, immer Arbeitslosigkeit haben, um bloß die Inflation zu vermeiden. Und sehen die Opportunitätskosten nicht, denn also 20, 30 Jahre Millionen von Leuten nicht arbeiten lassen, ja, weil die Nachfrage fehlt und die Wirtschaft nicht heiß genug läuft, ist natürlich eine riesige Verschwendung von Ressourcen. Also da ist also Milliarden, Abermilliarden über die 20, 30 Jahre, Billionen an potenziellem Einkommen, an potenzieller Wirtschaftsleistung, die wir nicht produziert haben, die wir nicht realisiert haben, die wir uns also haben entgehen lassen. Opportunitätskosten hätten wir haben können, wenn die Wirtschaft entsprechend gelaufen wäre. Haben wir aber nicht, weil wir es wirtschaftspolitisch vergeigt haben. Ja? Darüber wird nie gesprochen. Natürlich, wenn man das erreichen will, dann ist auf der anderen Seite immer das Thema, oh, vielleicht triggert man so ein bisschen, drückt man irgendwo die Preise weiter nach oben, weiter als dieses 2% Inflationsziel. Aber sie würden bei einer nachfrageseitigen Inflation ja nicht springen. Ja, man hat dann keinen sprunghaften Anstieg, erkläre ich übrigens auch alles in diesem MMT für Einsteigerkurs, sondern peu à peu würden die Preise steigen, ja, insbesondere in den Bereichen, wo gar keine freien Kapazitäten mehr sind. Aber dann kann man da natürlich gegen vorgehen und sagen, okay, jetzt wissen wir, wenn wir ein bisschen Druck rausnehmen, ja, dann nimmt man vielleicht ein paar Aufträge und schiebt die nach hinten, ein paar Investitionen, die man nach hinten schiebt. So, da gibt es viele Möglichkeiten. Dann würde vielleicht auch ein kleines bisschen besser die Zinspolitik helfen, auch wenn ich da kein großer Fan von bin. Nur das kann man steuern. Davon, von dieser optimalen Austarierung sind wir aber meilenweit entfernt.
Also ich erzähle die Geschichte immer wieder, alte Männer erzählen halt immer die gleichen Geschichten, aber es ist wirklich so, in meinem Studium, als ich ausstudiert hatte, hat keiner von meinen ganzen Freunden, bestimmt 20, 25 Leute, die ich so überschaut habe, hat nicht eine Sekunde drüber nachgedacht, wo und ob er einen Arbeitsplatz findet. Das war selbstverständlich. Man geht raus aus der Uni und hat einen Arbeitsplatz, ja. Das war überhaupt keine Frage. Ja.
Und ist heute nicht mehr der Fall, ja. Ist nicht der Fall. War auch bei mir nach der Uni nicht der Fall. Ich hatte da jetzt logischerweise nie ein Thema mit, ne? Aber ist nicht der Fall.
Und das war dann kommen Sie in das meine ich mit.
Klar, heute gibt es so ein paar Engpassberufe, ne? Also ein Ingenieur, ein ITler, Ärzte, so, die haben damit weniger ein Thema, mit Jobunsicherheit, aber andere hingegen schon.
Mit der, auf der Klippe fahren, dann kommen Sie in eine Situation, wo es auch mal inflationär werden kann. Gut, da geht die Welt auch nicht unter. Aber es kann dann schon mal krachen, das ist richtig. Und dann muss es auch krachen. Aber wir sind ja weit davon entfernt. Wir sind ja in Europa, wir haben ja keine Vollbeschäftigung, wir sind ja unendlich weit davon entfernt. Die Amerikaner gehen jetzt in diese Richtung ein bisschen, weil sie jetzt 3, 4 Jahre schon Wahnsinnswachstumraten haben, weil die Arbeitslosigkeit wirklich ganz nah an Vollbeschäftigung ist, was in den USA Vollbeschäftigung ist, 3,5% oder so. Mhm.
Ja. Wir sind übrigens bei 6, ne? Und bei, das ist nur offizielle Arbeitslosenquote, Unterbeschäftigung ist sogar Richtung 8%.
Aber da, die sind auf diesem Weg. Aber es gibt keine einfachen Lösungen. Dann noch zu Gold, muss ich noch was sagen. Also natürlich, die Menschen sind furchtbar verunsichert. Die Menschen sind total verunsichert. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel. Ich brauche nur Bitcoin angucken, dann weiß ich, dass die Menschen verunsichert sind. Und wie viele Menschen verunsichert sind, sonst gäbe es das nicht so mit diesem Geldsystem. Aber warum ist das so? Nun, weil wir auch dieses Geldsystem nicht erklären den Leuten, ne? Weil wir nicht sagen, was das ist. Natürlich ist ein Papiergeldsystem eine irre Sache. Aber man kann diese irre Sache machen, aber man muss sie erklären den Leuten. Ne? Ich habe vor 3 Tagen einen Artikel geschrieben auf meiner Seite, der Relevante Ökonomik, wo ich gesagt habe, nur die Notenbank ist wie ein Goldesel. Ne? Aber was passiert? Der Bundesbankpräsident bestreitet, dass er ein Goldesel ist. Und das ist Blödsinn. Ne?
Ja, und wenn wir Politikern zuhören, wenn wir Finanzminister Christian Lindner zuhören, da lernt man auch nichts über das Geldsystem, ja, weil da wird es eher verklärt. Da wird immer gesagt, oh, ja, Staat kann nur ausgeben, was er vorher eingenommen hat. Ja, es kann nur verteilt werden, was vorher erwirtschaftet wurde. Dann faseln alle vom Steuerzahlergeld. Alles irreführende Narrative und Metaphern.
Man muss den Leuten sagen, wie es wirklich geht. Es ist ein Goldesel. Wir produzieren Geld aus nichts, ne?
Genau. Dann ist nicht das Problem, Herr Flassbeck, dass wir dieses Papiergeldsystem, dieses Chirageldsystem einfach dermaßen aufgebläht haben, dass wir jetzt am Limit angekommen sind. Und sollten wir nicht ein besseres, nachhaltigeres, demokratischeres Geldsystem implementieren?
Einfach hohle Phrasen, die er da immer als Fragen verkauft, ja. Meine Güte.
Nein, gibt es nicht. Ich fürchte, es gibt es nicht.
Flassbeck muss auch lachen. Es gibt
ja vielleicht noch klügere Leute als ich, die sich das ausdenken, aber
haben Sie schon mal mit dem Bitcoin-System auseinandergesetzt? Also
ein nachhaltigeres und demokratischeres. Mhm. Bitcoin ist super demokratisch, erstens. Ja. Was ein Bitcoin demokratisch sein soll, und nachhaltig, ja, super nachhaltig, ja. Also verbraucht so viel Strom wie ein kleineres Land, ja, wie die Schweiz oder so, was war das noch? Aber soll nachhaltig sein. Ja, natürlich. Mhm. Na klar.
So. Habe ich mich schon auseinandergesetzt. Ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Aber lass mich nochmal
nicht. Ich finde es übrigens bemerkenswert, wie besonnen und ruhig Flassbeck bei seinen Punkten bleibt.
Gut, nein, Bitcoin ist nicht die Lösung, weil es ist nicht die Lösung, ein Medium zu erzeugen, was irgendwie begrenzt ist auf dieser Welt. Wir werden immer weiter wachsen, ohne dass wir jetzt ausflippen und verrückt werden, aber wir werden uns weiterentwickeln. Ne? Wir wollen uns ja entwickeln, wir beide sind uns ja einig, die Entwicklung soll ja dynamisch bleiben und es soll ja Entwicklung geben. Oder ich sage immer, wenn ich meinen Söhnen sage, ihr sollt euch nicht mehr entwickeln, dann sagen die, du bist verrückt, natürlich wollen wir uns entwickeln, wir fangen jetzt gerade erst an, etwas zu entwickeln. Also
Entwicklung finde ich übrigens den deutlich bessereren Begriff als Wirtschaftswachstum, ja, weil Wachsen mittlerweile negativ konnotiert, entwickeln, positiv, ja, Fortschritt, ja. Ist das Bruttoinlandsprodukt dafür der beste Maßstab? Nein, ja, auch klar.
Das ist Blödsinn zu sagen, wir wollen uns nicht entwickeln, wir wollen uns entwickeln. Und wenn wir uns entwickeln, brauchen wir ein flexibles Geldsystem. Ne? Wir brauchen kein starres Geld, wir brauchen kein Gold und was. Es ist alles Käse, weil wir brauchen ein flexibles Geldsystem. Nur wir müssen das wirklich gut fahren. Ne? Man muss es gut behüten sozusagen, dieses Geldsystem. Und das geht nicht so, wie wir das in den vergangenen 30 Jahren gemacht haben mit Monetarismus und glauben, man macht die Zinsen hoch und dann ist alles gut. Das geht eben nicht. Sondern man muss ein Geldsystem fahren, wo man Geldwertstabilität erhält durch vernünftige Lohnabschlüsse in erster Linie und gleichzeitig hohe Investitionstätigkeit hat mit niedrigen Zinsen. Dann wird man immer mal wieder so Kollateralschäden haben wie überdrehte Aktienmärkte und sowas. Gut, das gibt es. Aber das bringt uns nicht um. Aber wir müssen versuchen, die ganz großen Krisen zu vermeiden, so wie 2008, 2009. Das war wirklich fatal.
Aber das wird ja immer wieder durchs gleiche Spiel im Fiat-Geldsystem erzeugt, dass die Notenbanken auf der einen Seite sind sie die Feuerwehr, die den Brand löschen, aber auf der anderen Seite durch das QE, durch die niedrigen Zinsen, durch die Geldflut erzeugen sie die nächste Spekulation.
Durch die Geldflut.
Blase, die dann wieder gerettet werden muss durch die Notenbank. Also wir machen hier eigentlich den Gärtner zum Bock und den Bock zum Gärtner. Also es ist eine Spirale, die wir seit Jahrzehnten immer wieder sehen.
Ja, das ist richtig. Aber woran liegt es, Herr Friedrich? Es liegt daran, dass wir uns nicht trauen, das Eigentliche zu tun. Ne? Ich könnte jetzt das schöne deutsche Wort Ordnungspolitik nennen. Wir trauen uns nicht, eine andere Ordnung in die Finanzmärkte hineinzubringen. Ne? Ich habe mich mein Leben lang mit Währungsspekulationen und Währungssystemen beschäftigt. Wir haben dort ein primitives Spekulationssystem, Carry Trade genannt, jeder kennt es, was unendlich viel Schaden in dieser Welt anrichtet. Ne?
Vielleicht müssen wir deswegen auch das Geldsystem einfach heilen, indem wir ein neues Geldsystem implementieren.
Nein, wenn Sie das neues Geldsystem nennen, bin ich sofort bei Ihnen. Ich kann das übermorgen beseitigen, das Carry.
Er meint aber nicht, er will nur auf Bitcoin hinaus.
Trade-System, indem ich dafür sorge, dass die Wechselkurse, die Währungsrelationen sich in Relation zu Inflationsratendifferenzen entwickeln. Oder Zinsdifferenzen. Das ist furchtbar einfach. Übermorgen ist es weg. So, dann habe ich wieder eine große Gefahrenquelle für das Papiergeldsystem beseitigt. Und so muss ich aber an den anderen Märkten auch vorgehen. Ich habe mich sehr intensiv vor 10 Jahren mit Rohstoffspekulationen beschäftigt. Auch da kann man, ich habe überhaupt nichts gegen Absicherung und sowas, aber die eigentliche Rohstoffspekulation, die Finanzspekulation, die kann man übermorgen beseitigen. Kein Problem. Man kann auch Übertreibungen an anderen Märkten, wie damals am amerikanischen Immobilienmarkt, die hätte man eindämmen können, viel früher. Greenspan war leider völlig, völlig verkehrt da. Greenspan hat gedacht, die Märkte können keine fundamentalen Fehler machen. Doch, sie machen fundamentale Fehler und sie überschießen. Und weil wir Herdentrieb haben und alles Mögliche, hat alles mit Marktwirtschaft eigentlich gar nichts zu tun, sondern es sind Informationssysteme, die explodieren sozusagen. Und da muss man eingreifen. Das kann man eingreifen. Aber deswegen kann man nicht das Geldsystem aufgeben, das ganz, ganz große Vorteile hat. Das flexible Papiergeldsystem hat ganz große Vorteile, aber es muss richtig gemanagt werden. Das ist
ja, das sind so gute Punkte. Und also wir managen uns natürlich falsch intern, weil wir eine Schuldenbremse zum Beispiel machen, die dieses flexible System einfach ihren Fähigkeiten beraubt. Ja? Dadurch wir uns einen Investitionsstau leisten in Kommunen, in Infrastruktur, der gar keinen Sinn macht. Ja, wir tun so, als wäre Geld knapp. Dabei ist das Geldsystem flexibel. Geld ist nicht knapp, Ressourcen ist knapp. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir der Zentralbank Aufgaben geben, die sie gar nicht erfüllen kann, nämlich die Inflation zu steuern. Ja, damit ist sie maßlos überfordert. Auch das führt dazu, dass wir das eigentlich gute Geldsystem völlig falsch steuern. Und dann die Sachen, die Heiner Flossbeck angesprochen hat, nämlich, dass wir in den Außenrelationen der Währung, also Wechselkurse zueinander, dass wir das den Märkten überlassen, mit ihrem Herdentrieb, mit ihren falschen Anreizen, die es da nun mal gibt. Und das muss nicht so sein. Ja? Zentralbanken können miteinander kooperieren und sich auf einen Wechselkurs einigen und auch, wie sich dieser Wechselkurs in Zukunft entwickelt. Nämlich zum Beispiel auf Basis der Inflationsdifferenz, also ein Land hat keine Inflation, 0, ein anderes 5, so, dann passt sich der Wechselkurs entsprechend daran an oder entsprechend der Zinsdifferenz, ja, ein Land hat 4%, 1,2, so, dann passt sich der Wechselkurs daran an. Und wenn zwei Zentralbanken das machen, dann können die immer so viel ihrer eigenen Währung nehmen, um damit die andere Währung zu kaufen, um diese Relation zu jeder Sekunde am Markt herzustellen. Ja, niemand könnte dagegen wetten oder sonst noch was. Eine einzelne Zentralbank kann die Wechselkurse nicht kontrollieren, aber zwei kooperierende Zentralbanken ihre Wechselkurse jeweils schon. Dazu habe ich übrigens in meiner Masterarbeit geschrieben und versucht, so ein Wechselkursregime, so ein globales, zu entwerfen, was einerseits die Möglichkeiten gibt, im Land selber von den Freiräumen, den Spielräumen, die eine eigene Währung gibt, Gebrauch zu machen und gleichzeitig diese Wechselkurs Verzerrungen, ja, die zu vermeiden, weil die zu ganz vielen Problemen führen. Ja, auch das sollte man machen. Dann Rohstoffspekulation, ja, eindämmen. Ja, dann den Banken beispielsweise, die auch eine Riesenrolle spielen in diesem Geldsystem, weil sie auch Geld aus dem Nichts erzeugen können. Giralgeld, um korrekt zu sein. Das können sie aus dem Nichts erzeugen, das erlaubt der Staat ihnen, ja. Aber die Regulierung dessen ist natürlich überarbeitungsbedürftig. Wenn eine Bank einen Kredit vergibt und danach den Kredit verkaufen kann, dann ist der Anreiz, den Kredit nur an diejenigen zu vergeben, die gut wirtschaften, die ein gutes Geschäftsmodell haben, die glaubwürdige Kreditnehmer sind, natürlich komplett weg, komplett Fratze. So, deswegen solche Sachen muss man beheben. Aber das wäre bei jedem Geldsystem so, ja. Egal, ob man jetzt sagt, irgendwie Gold ist unser Geld oder Bitcoin ist unser Geld, das ist unabhängig davon. Und unser Fiat-Geldsystem hat den Vorteil, dass es flexibel ist. Wir nutzen diese Flexibilität aber nicht. Übrigens, wenn die Masterarbeit interessiert, die packe ich gerne mal in die Videobeschreibung. Gibt es allerdings nur in englischer Sprache.
Der entscheidende Punkt. Es darf auch nicht gemanagt werden von ein paar Technokraten, die da oben im Olymp sitzen und so tun, als wüssten sie alles, sondern es muss gemanagt werden im internationalen Zusammenhang. Das war die Keynesche Idee des Internationalen Währungsfonds oder eines Systems internationalen Geldes. Das brauchen wir unbedingt in der globalisierten Wirtschaft und mit den geeigneten Vorstellungen über die Transmission der geldpolitischen Impulse in die Wirtschaft. Und das ist
ein cleverer Satz von John Maynard Keynes. Was bringt es, auch nur bei ein paar Prozent Freihandelsverbesserungen, zum Beispiel durch Zollabbau oder so, zu reden, ja, und da ein bisschen mehr Effizienz zu haben, wenn Währungen über Nacht im Vergleich zu anderen Währungen 10% oder mehr an Wert verlieren können. Also solange es monetäres Chaos gibt, Wechselkurse schwanken können bis zum geht nicht mehr, macht es gar keinen Sinn, sich um Handelsbedingungen zu kümmern. Weil sonst doktert man an einem kleinen Hebel rum, statt den großen erstmal richtig einzustellen.
Jahrelang, jahrzehntelang schiefgegangen. Ich war sozusagen dabei, als dieser Monetarismus in Deutschland entstand, der einfach von der Bundesbank übernommen wurde, Ende der 60er Jahre. Vorher gab es ja keinen Monetarismus. Der wurde Anfang der 70er Jahre, als Baden-Württemberg zusammenbrach, wurde einfach der Monetarismus übernommen. Nur ohne darüber nachzudenken, ob es dafür überhaupt eine Basis gibt. Und dafür gab es leider keine vernünftige theoretische Basis.
Was es genau damit auf sich hat, nämlich zum Beispiel, dass die Bundesbank damals die Geldmenge steuern wollte, wobei sie selber gecheckt hat schon, dass sie es nicht steuern kann, sondern es in ihren Berichten dann nur vorgegeben hat, wie viel die wahrscheinlich steigen wird. Und die Vorstellung war, wenn wir nur das richtige Maß finden an Geldmengenwachstum, nämlich in Höhe des Wirtschaftswachstums, dann wird es keine Inflation geben. Völlig falsche Theorie, ist völlig beknackt. Wer sich dafür interessiert, das habe ich hier in diesem Buch, teuer, en Detail, erklärt und beschrieben. Die Wahrheit über Inflation, ihre Profiteure und das Versagen der Politik. Link auch in der Videobeschreibung.
Und deswegen, da sind wir noch am Suchen. Da müssen wir noch suchen. Ich bin, das ist vielleicht die entscheidende These meines Buches, ich bin für so etwas, was man Lohnstandard nennen könnte. Also eine Stabilisierung des Geldsystems über die Lohnentwicklung und eine Anregung der Investitionstätigkeit durch die Geldpolitik. Genau umgekehrt, wie es heute ist.
Jetzt sagen Sie, wenn der Staat jetzt weiterhin Schulden machen würde, weil es die Unternehmen nicht machen. Ich meine, wir haben schon Rekordstaatsverschuldung weltweit, global.
Schon wieder der gleiche Trick.
Wie sollen denn diese Schulden jemals wieder zurückgeführt werden? Kommen wir nicht in eine Schuldenspirale? Werden wir nicht die nächste Schuldenkrise sehen?
Nein, die Schulden können ja niemals zurückgeführt werden. Die werden niemals zurückgeführt. Das ist vollkommen unmöglich, weil wir immer wieder neue Ersparnisse haben. Ich habe ja vorhin die Zahl genannt. Wenn wir jedes Jahr in Deutschland 250 Milliarden haben, für die sich jemand in dieser Größenordnung jemand verschulden muss, ja, wie soll denn irgendjemand es zurückführen? Da müssten die Unternehmen ja sozusagen 280 Milliarden Schulden machen pro Jahr, zusätzlich, jedes Jahr.
Allein in Deutschland?
Und dann könnte der Staat 30 Milliarden rückführen. Aber das ist völlig aus der Welt, ne? Das ist nicht die Welt, in der wir leben. Wir müssen ja die Welt zur Kenntnis nehmen, wie sie ist. Die Welt, in der wir leben. Und in der Welt, in der wir leben, müssen wir damit, ja, solange wir kein völlig anderes System haben, müssen wir damit zurechtkommen. Und das geht auch. Der Staat muss nicht zurückbezahlen. Er kann gar nicht zurückbezahlen, weil dann ist er ja Sparer. Wer zurückzahlt, ist Sparer.
Genau, da bin ich d'accord mit Ihnen. Es gab noch nie einen Staat, der die Schulden zurückgeführt hat.
Nein, das geht auch nicht.
Genau, es wird umgewälzt eigentlich dann auf die Bürger durch eine Währungsreform, Hyperinflation oder Staatsbankrott.
Das ist überhaupt nicht zwingend.
Nicht zwingend.
Kann man glauben, aber das sehe ich nicht.
Aber gesagt, die Geschichte zeigt, dass alle Währungen nach 80, 100 Jahren kollabieren.
In der Geschichte ist viel Dummes passiert. Also das können wir jetzt nicht im Einzelnen durchdeklinieren, das kriegen wir nicht hin. Aber
wie ruhig und besonnen einer Flassbeck weiter einfach seinen Stiefel runterspielt, um seine Punkte unterzubringen, kann ich nur sagen, Hut ab.
Aber sehen Sie, man kann schon aus den Erfahrungen der ich schöpfe halt aus den Erfahrungen seit 1950, sagen wir mal, in meinem Buch, sehen Sie auch, wir haben super Daten gesammelt, wir haben fantastische Datenreihen aufgebaut, aber eigentlich kann man die Welt erst verstehen ab 1950, weil vorher gibt es einfach das nicht. Die entscheidenden Daten gibt es vorher nicht, ne? Und für die Weltwirtschaftskrise haben wir noch ein paar Lohndaten zusammengesammelt, wo wir gesehen haben, das war die Lohndeflation war der eigentliche Grund für diese Krise. Aber ab 50 können Sie die Welt verfolgen mit konsistenten Daten, ne? Vor allem mit diesen Salden, die ich vorhin genannt habe.
Ja.
Und wenn ich das anschaue, dann haben wir schon die Möglichkeit, das vernünftig zu machen. Aber wir müssen viel mehr Leute haben an der Spitze der Politik, an der Spitze der Notenbank, die in der Öffentlichkeit auftreten und den Menschen diesen Zusammenhang erklären. Sonst kriegen wir all die Verunsicherung, die Sie nennen. Die ist ja auch.
Und das ist die Verunsicherung, die Marc Friedrich weiter füttert, die er will und die er missbraucht, um die Leute in seine Anlageprodukte, seinen YouTube-Kanal und so weiter, seine Bücher zu bringen. Ja? Unsicherheit, Desinformation, Misstrauen, Zwietracht, damit die Leute eben glauben, oh Gott, der Staat will uns enteignen und mein Vermögen ist ganz unsicher, dann vertraue ich es mal dem Marc Friedrich an. In welcher Art und Weise dann auch immer. Ja, ob man dann seine Fonds nutzt oder nur seine Bücher kauft. Aber das Motiv ist dasselbe. Es ist kein ehrbares Motiv.
Ist auch vollkommen berechtigt. Ich habe gar nichts gegen...
Keine Aufklärung, ja, sondern Verklärung.
Diese Verunsicherung der Menschen, Sie kriegen eben den Teil der Aufklärung nicht, den man bräuchte. Und
Heiner Flassbeck hat hier natürlich völlig recht, würde das wahrscheinlich auch genauso sehen, würde er über Marc Friedrich sprechen. Ja, passt jetzt natürlich nicht in dieses Video da rein, ist auch völlig okay, so gehört da auch nicht hin, alles gut. Nur nochmal ein interessantes Gedankenspiel dazu, würde der Staat, der deutsche Staat, seine 2,5 Billionen Euro Staatsschulden abbauen, würde die auf null reduzieren wollen. Was müsste er machen? 2,5 Billionen Euro aus der Wirtschaft rausziehen, ja, und zwar mehr rausziehen, als er reingibt. Das heißt, die Privatwirtschaft, ja, würde 2,5 Billionen Euro ärmer werden. Da hätten 2,5 Billionen Euro weniger auf dem Konto. Ist das das, was Marc Friedrich will? Ist das nicht die sogenannte Enteignung dann, die er befürchtet? Ja, also nicht falsch verstehen, das wäre keine klassische Enteignung, nur in der Gedankenwelt von Marc Friedrich, ja, ist ja jemandem was wegnehmen, gleich Enteignung. So, und natürlich würde der Staat damit jemandem was wegnehmen.
Es gibt eben niemand, der sich...
So wie die Monopoly Bank, ja, wenn die sagen würde, ich baue jetzt meine Schulden im Monopoly ab und zahlt über los kein Geld mehr aus, ja, zieht aber weiterhin jede Runde Geld ein, wenn Leute auf irgendwelche Felder kommen, wo sie Steuern zahlen müssen oder so, oder Miete zahlen. Und irgendwann haben die Leute, die Monopoly-Spieler, kein Geld mehr. Ja? Hat die Monopoly-Bank keine Schulden, aber die Monopoly-Spieler auch keinen einzelnen Cent mehr vor sich liegen.
Sich wirklich mal, oder auch kein Fernsehsender hat die Zeit, mal 20 Minuten jemanden zu geben, der einen volkswirtschaftlichen Zusammenhang erklärt.
Exakt. Und deswegen mache ich ja diese Interviews, damit wir einfach die Leute educaten können, damit die auch Intelligenz im Bereich Ökonomie bekommen oder Finanzen und so weiter. Und lieber Zuschauer, wenn du zum ersten Mal hier bist und das gut findest, gerne ein Abo da lassen. Und wie gesagt, gerne auch das Buch von Herrn Flassbeck mal lesen. Jetzt haben Sie schon...
Das, ja. Übrigens gibt es im Geld für die Welt Newsletter eine Leseprobe zum Buch von Heiner Flassbeck. Und zwar hier, Flassbeck, das ist mein Lebenswerk, warum Sparen gefährlich sein kann und wie Ökonom Heiner Flassbeck die Einkommensteuer ändern würde. Eine exklusive Leseprobe passend zu diesem Buch, Grundlagen einer relevanten Ökonomik. Ja, wenn euch das interessiert, packe ich euch natürlich gerne in die Videobeschreibung.
Gesagt, wir bräuchten Menschen, die das besser machen, die das erklären. Jetzt haben wir anscheinend momentan einen Politiker auf der Welt, der das anscheinend tatsächlich besser macht. Der,
oh Gott, was kommt jetzt? Der argentinische Verrückte.
Aber auch sehr umstritten ist, nämlich der Ökonom von Javier Milei, also dem Staatspräsidenten von Argentinien. Wie sehen Sie denn seine Politik? Weil er macht ja eigentlich...
Es ist wirklich crazy, ne? Marc Friedrich erzählt den Leuten ja jetzt hier gerade vor 30 Sekunden... Dieser Kanal, Marc Friedrich wäre da, um zu educaten und da wäre er sich ja mit Heiner Flassbeck einig. Nur die zwei haben wirklich, also die blicken völlig unterschiedlich auf die Welt. Ja, was Heiner Flassbeck sieht, würde er mit grün beschreiben und Marc Friedrich würde sagen, das ist rot. Und Marc Friedrich tut aber so, als wäre es gar kein Unterschied. Und ja, also irgendwie gibt er ihm ja doch recht. Ja, und hat er ja auch schon immer gesagt,
oh. Genau das Gegenteil. Also er schließt die Ministerien, er will die Staatsquote reduzieren, er sieht staatliche Eingriffe als Gift für eine Volkswirtschaft. Er kommt ja eher aus der österreichischen Schule. Wie bewerten Sie das als Kollege, als Ökonom von ihm?
Ja, der wird scheitern. Der wird hundertprozentig scheitern. Das kann nicht funktionieren, weil er die entscheidenden Zusammenhänge nicht kennt. Sehen Sie, die österreichische Schule ist eine ökonomische Schule, ich habe mich wirklich sehr intensiv damit beschäftigt, die zurückreicht in das 19. Jahrhundert und dort, die Grundprinzipien wurden dort aufgestellt. Aber der entscheidende gesamtwirtschaftliche Zusammenhang, über den wir jetzt die ganze Zeit geredet haben, den Zusammenhang zwischen Sparen und Schulden, Sparen, Investieren, den gibt es da einfach nicht, den kennen die nicht. Und wenn man den nicht kennt, ist man verloren. Milay wird daran scheitern, dass er die staatlichen Schulden, er kann die jetzt zusammenknüppeln, aber er wird die Wirtschaft zusammenknüppeln. Er kriegt ja kein positives Investitionsklima hin in seiner Wirtschaft. Da kann er noch so viele Ministerien schließen. Entscheidend ist dass man eine expansive Geldpolitik hinkriegt. Und um expansive Geldpolitik hinzukriegen, braucht man ruhige, vernünftige Lohnentwicklung. Das ist genau das Gegenteil von dem, was die haben. Da geht alles durch die Decke und je mehr die Leute frustrieren.
Und er kürzt auch im Sozialstaat, er entlässt im öffentlichen Dienst. Ja, ist alles das Gegenteil von dem, was sinnvoll wäre.
Umso mehr wird es durch die Decke gehen. Also ich wünsche ihm alles Gute, aber ich sehe nicht, dass es funktionieren kann. Es wird nicht funktionieren.
Wir müssen uns überraschen.
Hohe Wetten einzugehen.
Ja, also ich sehe es tatsächlich anders und die ersten Daten sprechen ja auch eine positive Sprache. Das Wall Street Journal hat vor einigen Tagen auch einen Artikel herausgebracht, dass die Mieten in Argentinien jetzt nach der Liberalisierung des Marktes auf einmal gesunken sind, obwohl ja die Vorgängerregierungen immer versucht haben, durch irgendwelche Eingriffe die Mieten zu deckeln und so weiter. Also weniger Staat funktioniert anscheinend wohl doch.
Nimmt man sich einen Indikator raus und glaubt damit irgendwas beweisen zu können, ja. Klassiker.
Wir werden sehen, vielleicht werden wir darüber auch nochmal reden.
Ich hab mich sehr intensiv mit Lateinamerika befasst in meiner UN-Zeit. Ich war unheimlich oft in Brasilien und habe viele argentinische Kollegen gehabt, mit denen wir dauernd diskutiert haben. Ich will mal eines sagen, was die Peronisten da zum Beispiel in Argentinien gemacht haben, war grandioser Blödsinn. Ne? Das war auch keine linke Politik, das war überhaupt keine Politik, das war Chaos, das war ohne jedes Korruption. Konzept.
Bitte? Korruption war das auch.
Ja, Korruption auch, aber es war auch einfach überhaupt keine Konzeption, keine wirtschaftspolitische Konzeption. Und dann haben sie noch am Anfang, als sie die große Chance nach der großen Krise 2002 hatten, als sie hochgeschossen sind wie Phönix aus der Asche, dann haben sie als erstes die Inflationsdaten gefälscht. Also das war also unendlich blöde. Und insofern ist es kein Wunder, auch das wundert mich überhaupt nicht, dass diese Leute dann ein radikales Gegenstück wählen. Nur sie hatten vorher schon den Macri als Präsidenten 4 Jahre, der hatte schon in Sand gesetzt. Und jetzt, ich habe mir jetzt die Zahlen nicht alle angeguckt, ich werde aber demnächst was darüber schreiben. Argentinien, die Industrieproduktion ist jetzt 25% unterm Vorjahr, also die reale Wirtschaft bricht brutal zusammen. Aber es ist noch zu früh, warten wir noch ein halbes Jahr ab oder so. Oder ein Jahr, dann können wir wieder darüber diskutieren und schauen wir uns die Zahlen nochmal genau an.
Was für eine krasse Zahl. Wir hatten jetzt letztens auch die Armutsquoten, die ist von 41,7 auf 53,1%, Prozent gestiegen. Verrückt, ja. Gleichzeitig diejenigen, die existenzielle Armut haben, von, 12 auf 18% oder so. Also fast jeder fünfte Argentinier kann seine Grundbedürfnisse nicht mehr erfüllen, ja, aber weil irgendwo die Mieten gesunken sind, meint Marc Friedrich, das sei ein Erfolg. Ich meine, Industrieproduktion, das ist wirklich irre. Ich habe es ja nochmal als Grafik, ja, hier sieht man das seit Milei, wie es da runtergeht. Das sind jetzt hier die Monatsdaten. Ja, bis zu ein Viertel. Es ist wirklich verrückt. Das ist noch krasser, als wir es in Deutschland erlebt haben. Und das ist mal eine Zahl, ja, die ist handfest. Die Industrie produziert einfach weniger. Ein Viertel bis ein Fünftel weniger. So, da kann man irgendwelche Mikrodaten über irgendeinen Mietpreis, ja, kann man sich in die Haare schmieren. Das hier, ja, das sagt was über die Wirtschaftsleistung aus. Der Rest ist alles Kokolores. Ja, So war es also, das Interview zwischen Heiner Flassbeck und Marc Friedrich. Am Anfang des Interviews erklärt er noch, was wir hier auf dem Kanal schon ganz oft hatten, nämlich, dass nicht alle sparen können, dass Ausgaben des einen die Einnahmen des anderen sind und die Schulden des einen die Ersparnisse des anderen. Und deswegen der Staat Schulden machen muss, wenn es die Privaten nicht machen und es das Ausland nicht machen soll. So, dann bleibt eben nur noch der Staat, das hat er zu Beginn erklärt. Auch das war wie immer sehr sehenswert. Wer sich das also anschauen möchte, Link zum Originalvideo gibt es hier auch in der Videobeschreibung. Jetzt interessiert mich, was haltet ihr von dem Interview? Lasst uns gern in den Kommentaren drüber diskutieren. Ansonsten möchte ich euch nochmal hinweisen auf den MMT für Einsteigerkurs auf der Lernplattform Udemy. Der schließt nämlich nahtlos an vieles, was wir jetzt hier gerade eben besprochen haben. Ansonsten dienstags, freitags und sonntags jeweils um 16 Uhr gibt es neue Videos. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet, wenn wir uns wiedersehen. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Ich bin raus. Ciao, ciao.